Der Podcast Eine Handvoll Familie des Vorarlberger Familienverbands wird gesponsert von der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie des Vorarlberger Familienverbands. Ich bin Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir wieder über das Thema ADHS, so wie auch in der letzten Folge, aber aus einem bisschen anderen Blickwinkel. In der letzten Folge habe ich mit einer Fachärztin über die medizinische Seite gesprochen und heute möchten wir uns anschauen, wie Kinder mit ADHS im Alltag gut begleitet werden können und welche Rolle dabei Ergotherapie spielt. Dafür darf ich mit der Mariana Ganal von Rund um Gesund Ergotherapie am Gesundheitscampus Bludenz reden und darf heute dort zu Gast bei dir sein und du gleichzeitig zu Gast in unserem Podcast und das freut mich sehr. Hi Mariana, schön, dass ich da sein darf.
Hallo Isabella, vielen Dank für die Anfrage oder für die Einladung. Ich bin Mariana und bin Ergotherapeutin da am Gesundheitscampus in Bludenz. Seit ziemlich genau einem Jahr selbstständig mit der eigenen Praxis und beschäftige mich in meiner therapeutischen Arbeit viel mit Kindern und darunter eben noch Kinder mit ADHS.
Starten wir wieder ganz am Anfang, so ein bisschen fürs Verständnis und für all jene, die sich vielleicht auch noch nicht so mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt haben, aber vielleicht auch, weil es bei dem Thema auch immer wieder mal Missverständnis gibt. Wie würdest du ADHS erklären? Was bedeutet das? Was ist das?
Also ich würde ganz einfach erklärt ADHS als Reizfilterproblematik beschrieben. Wir alle haben ja verschiedene oder ganz viele Nervenzellen in unserem Gehirn und die Nervenzellen, die müssen ständig miteinander kommunizieren, damit eben ein guter Kommunikationsfluss besteht. Und bei ADHS ist genau da das Problem, dass eben dieses Navigationssystem im Gehirn gestört ist. Das ist vor allem aufgrund dessen, dass ein bestimmter Botenstoff zu wenig verfügbar ist, nämlich das Dopamin, was vielen bekannt ist als das Glückshormon. Es ist aber eben ganz ein wichtiger Botenstoff, damit eben diese Reizübertragung zwischen den Nervenzellen stattfinden kann. Und man kann sich das so bildlich ganz einfach vorstellen, wenn man ein Fernseher ist mit 50 Programmen und jemand hält die Fernbedienung und zappt ständig weiter. Also so kann man sich in etwa ADHS vorstellen, ständig flackern neue Ideen auf, ständig prassen verschiedenste Reize auf das Gehirn ein und man kann ganz schlecht filtern, naja, welche Reize ist jetzt eigentlich der wichtige und was kann ich aber ausblenden.
Und wenn wir jetzt uns vorstellen, ein Kind mit ADHS im Alltag oder in der Schule, was sind da so typische Herausforderungen, wo so ein Kind denn erlebt und erfährt?
Also ADHS-betroffene Kinder sind mit ganz vielen Herausforderungen im Alltag konfrontiert, eben ganz oft auch in der Schule. Zum einen ist es natürlich der Umgang mit täglicher Struktur und Routinen. Also bei ADHS-Kindern oder ADHS-Erwachsenen läuft oft jeder Morgen ein bisschen anders ab. Also einmal ziehe ich mich zuerst an, einmal gehe ich zuerst ins Bad und das strengt natürlich enorm an. Also da fängt es wirklich in der Früh schon an, dass man darüber nachdenken muss, was mache ich jetzt eigentlich als Erstes. Ich werde immer wieder abgelenkt von anderen Reizen in der Umgebung, von anderen Dingen. Zum anderen kommt es natürlich oft zu sozialen Schwierigkeiten. Also bei den Kindern im Alltag, man ist ständig damit konfrontiert, dass man die Sätze hört, jetzt hör mal zu, jetzt pass mal auf, jetzt konzentrier dich einmal, jetzt sei mal nicht so zappelig, jetzt sitz einmal ruhig. Und das schlägt sich zum anderen natürlich auch ganz stark auf den Selbstwert der Kinder nieder. Also die haben oft wirklich im frühen Alter dann schon Schwierigkeiten, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie können nichts oder sie sind einfach nicht so viel wert oder schlechter wie andere. Die Kinder haben im Alltag natürlich oft auch Schwierigkeiten, bestimmte Regeln einzuhalten oder sich an bestimmte Vorgaben zu halten, sind zum anderen aber oft auch ganz kreativ und einfallsreich, was so eine Stärke ist. Also möchte ich eigentlich später auch noch betonen, dass ADHS auch nicht nur Herausforderung oder Schwierigkeit ist, sondern es auch ganz viele positive Seiten gibt. Ganz schwierig ist es für die Kinder oft, auch Impulse zum Regulieren und zum Kontrollieren. Also wenn die das Gefühl haben, ich muss jetzt aufstehen und ich muss jetzt das machen, was sie sich gerade in den Kopf gesetzt haben, dann muss das auch jetzt passieren und es ist ganz schwer, sie in diesem Vorhaben denn zu stoppen, was natürlich auch im Alltag und in der Schule hinderlich sein kann, gell, wenn man einfach dann plötzlich aufspringt und diesem Reiz nachgeht, den man gerade verspürt. Ja, in der Schule ist natürlich dieses klassische Thema ruhig sitzen, Aktivitäten und Aufgaben am Tisch wirklich konzentriert nachgehen. Man kann sich das so wieder vorstellen, wie dass ADHS-Kinder so einen Motor ohne Bremse haben. Und für die fühlt sich das dann oft echt an, als müssten sie einen Motor im Leerlauf festhalten. Also wenn sie am Tisch sitzen müssen, das ist oft wirklich fast eine Qual für die Kinder. Und es bestand natürlich auch nachweislich bei ADHS-betroffenen Kindern diese Aufmerksamkeitsdefizite und eine ganz hohe Ablenkbarkeit. Weil sie eben so reizoffen sind, werden sie durch minimale Umgebungsgeräusche, das kann ein Raschler in der Federschachtel vom Sitznachbar sein und so weiter, werden sie eben oft abgelenkt und können der eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachgehen. Und Folge sind ganz oft auch für betroffene Kinder Schwierigkeiten wirklich beim Lernen. Also es gibt auch Komorbiditäten mit Teilleistungsstörungen. Also ganz viele ADHS-betroffene Kinder sind auch betroffen von einer Leserechtschreibschwäche, von einer Dyskalkulie oder auch von einer auditiven Wahrnehmungsverarbeitungsstörung. Sie machen auch in der Schule oft ganz viel aversive Erfahrungen, was man auch nicht unterschätzen darf. Also es sind immer die Kinder, die irgendwie stören, die nicht in die Norm passen, die schwierig sind und machen einfach im Vergleich zu anderen Kindern viel mehr negative Erfahrungen in ihrem Alltag. Und sie können einfach ihr eigentliches Potenzial nicht ausschöpfen. Also das ist abschließend ein ganz großes Problem. Also ADHS ist kein Intelligenzproblem. Das sind oft ganz intelligente und auch lernwillige Kinder. Also es ist kein Nichtwollen, auch kein Erziehungsproblem, weder von Erwachsenen noch Pädagoginnen, sondern einfach eine Beeinträchtigung im Bereich der Hirnfunktionen.
Ich habe es gerade vorhin ganz am Anfang kurz gesehen, dass es da oft Missverständnisse gibt, die mit ADHS einhergehen, beziehungsweise auch Vorurteile. Gibt es da solche, die du in deiner Arbeit auch immer wieder mal begegnest? Etwas, das immer wieder mal vorkommt?
Ja, ich finde, was man schon immer wieder hört, ist so diese Aussage, ADHS ist eine Modeerkrankung und heutzutage hat eh jeder schon ADHS. Und das, also es ist bestimmt so, dass heutzutage mehr Fokus auf das Thema gelegt wird. Es ist medial mehr vertreten, es ist einfach mehr Bewusstsein für die Thematik da und deshalb hört man es auch öfters. Aber es ist faktisch einfach so, dass es auch noch unterdiagnostiziert ist. Also es ist keine Modeerkrankung. Es hat auch immer schon ADHS gegeben, aber man hat es einfach früher nicht so festgestellt. Und früher waren das vielleicht einfach ja schwer erziehbare Kinder und heute weiß man einfach, dass es eben nicht an der Erziehung liegt. Und gerade bei Mädchen ist es wirklich auch noch so, dass die oft über Sachen werden, dass man es da gar nicht feststellt. Weil bei Mädchen sind es oft die Symptome, dass die eher verträumt sind, anteilslos oder die Tagträumerinnen und gerade die erkennt man oft auch nicht. Und da fällt es dann wirklich oft auch im Erwachsenenalter den erst auf oder manche erhalten den auch erst im Erwachsenenalter die Diagnose. Ein Vorurteil, was noch so in meiner Praxis oft kommt oder ein Missverständnis, dass ADHS vom vermehrten Medienkonsum kommt. Und ich finde, es gibt sicherlich einen Zusammenhang. Also wenn ein Gehirn schon sehr überreizt ist und einfach ganz schlecht Reize filtern kann, dann ist natürlich zu viel Fernseher, zu viel Tablet, was ja ganz, ganz viele Reize sind, die unser Gehirn dann auf einmal verarbeiten muss, nicht förderlich. Und es kommt einfach eher zu einer Reizüberflutung. Aber es ist sicher nicht der Grund oder ein Hauptgrund, warum man ADHS entsteht.
Wann kommen denn Eltern mit der Vermutung ADHS zu dir und wie läuft es denn typischerweise ab? Also wo ist denn für dich die erste Anlaufstelle? An welchem Schritt vom Prozess kommen sie zu dir und ja, wie läuft das in der Regel ab?
Ja, also als Ergotherapeuten, Therapeutinnen sehen wir immer auf eine Überweisung durch einen Arzt oder Ärztin angewiesen. Und oft ist es aber so, dass die Pädagogen und Pädagoginnen in Schulen, in Kindergärten Auffälligkeiten sahen bei Kindern. Die sahen die Kinder einfach ganz oft und ganz intensiv, haben der Vergleich mit anderen. Und das sind oft die, oder die der Kontakt herstellen. Gell? Die sagen, lass euch das mal abklären, vielleicht wäre Ergotherapie sinnvoll. Und der Weg geht dann aber wirklich immer über einen Arzt, über Ärztin, um eben die Überweisung sich einzuholen. Und nach der Verordnung findet dann eben bei mir in der Ergotherapie ein Ersttermin und ein Erstgespräch mit dem Kind und mit der Eltern statt, wo man abklärt, was sind so die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, was sind aber auch die Ressourcen, die man nutzen kann in der Therapie. Und wenn eben die Indikation für eine Ergotherapie da ist, dann startet eben meistens eine Terminserie. Oft sind das eben 10 Mal, eine Stunde. Aber viele betroffene Kinder brauchen einfach schon längerfristig Therapie. Also da ist man dann manchmal auch über Monate in der Therapie intensiv dran, die zu unterstützen.
Wenn wir jetzt nochmal diesen Schritt zurück machen zur Diagnostik und zu der Diagnose, welche Rolle spielt denn da in der Regel die Ergotherapie? Also wie oft gibt es denn vielleicht diese Überweisung? Wie häufig kommen denn auch Kinder mit der Diagnose zu dir?
Es ist schon eine häufige Diagnose als Zuweisungsgrund für die Ergotherapie. Also ich habe das schon sehr regelmäßig, die Kinder mit ADHS-Diagnose, wobei auch nicht alle Kinder direkt mit einer ADHS-Diagnose zur Ergotherapie kommen. Also vielfach ist wirklich die Fragestellung, okay, man merkt einfach, es gibt Konzentrationsschwierigkeiten, es gibt Aufmerksamkeitsdefizite, es gibt einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang, was eben so die Hyperaktivität sein kann bei ADHS, aber es kann auch wirklich viele, wo noch keine Diagnose haben. Dann ist natürlich auch die Rolle, dass man in der Ergotherapie, wir sind eine sehr ganzheitliche Therapieform und versuchen wirklich immer, der Mensch in seine verschiedenen Lebensbereiche zu erfassen. Sprich, wo gibt es Probleme im Bereich von der Selbstversorgung, wo gibt es Schwierigkeiten, aber auch Ressourcen im Bereich Freizeit und auch im Bereich Produktivität, was jetzt eben bei Kindern wäre, Schulalltag, Kindergartenalltag, weil bei ADHS ist es so, dass meistens wirklich alle Lebensbereiche auch betroffen sind. Also dass es auch nicht nur Themen in der Schule gibt, sondern dass es dann einfach auch Schwierigkeiten gibt für Eltern und Kind im Alltag. Und das ist, glaube ich, ein großer Stellenwert von der Ergotherapie, dass wir wirklich so ein ganzheitliches Bild versuchen zum Schaffen und ganz gut beobachten, welche Schwierigkeiten bestehen, was können wir an Strategien anbieten, dass der Alltag besser und strukturiert funktioniert, wie können wir die Wahrnehmung fördern. Also wir haben dann ganz viele verschiedene Therapieansätze und ja, also das ist sicher eine ganz gute Ergänzung, dass man einfach auch mal ergotherapeutisch die Kinder abklären lässt, zusätzlich eben natürlich zur medizinischen oder auch psychotherapeutischen Abklärung, um eben gegebenenfalls eine Diagnose zu stellen. Also das ist ganz wichtig, das machen wir nicht in der Ergotherapie, also wir dürfen keine ärztliche Diagnose feststellen, aber wir können einfach noch einmal ein größeres Gesamtbild herstellen.
Ich mache noch kurz den Schwenker zu Erwachsenen. Ist das ist bei der Diagnose von Erwachsenen die Ergotherapie auch häufig ein Teil der Therapieform?
Ja, also es ist sicher jetzt in meinem Bereich, mein Hauptfokus ist wirklich die Arbeit mit ADHS-betroffener Kinder. Also sie haben mehr Kinder, die zu mir kommen, aber immer mehr, würde ich sagen, Erwachsene, die betroffen sind. Es ist sicher ein Vorteil, dass wir am Campus sehr gut interdisziplinär zusammen arbeiten und eine Kollegin, die arbeitet eben ganz viel mit Erwachsenen, betroffenen ADHS-Patienten, Patientinnen und deshalb kommen da auch viele zu mir zur Ergotherapie, weil man auch im Erwachsenenalter noch ganz viel mit Strategien daraus schaffen kann, wie kann man eben den Alltag schlussendlich besser strukturieren, wie kann man wirklich seine To-Dos erledigen. Genau, das ist einfach auch das große Ziel in der Ergotherapie, dass man die Alltagsbewältigung fördert und die Selbstwirksamkeit im Alltag stärkt.
Du hast jetzt eh gerade so ein bisschen das schon angesprochen, die Zusammenarbeit, die ihr da auch am Gesundheitscampus habt und die auch sehr praktisch ist. Wie ist generell, wie wird denn eine gute Zusammenarbeit mit, sagen wir mal, Ärzten, Ärztinnen, aber auch Lehrern, Lehrerinnen und Eltern auslugen? Wie wird da das optimalerweise ablaufen oder auslugen?
Also ich bin ein totaler Fan von interdisziplinärer Zusammenarbeit, weil es einfach schon ganz viele Studien gibt, die wirklich sagen, es führt zum besten Outcome für unsere Patienten und Patientinnen. Und optimalerweise schaut es für mich so aus, dass man sich regelmäßig austauscht. Also ich glaube, das ist der größte und wichtigste Punkt, wirklich ein gemeinsamer Austausch, gemeinsame Besprechungen, dass man wirklich weiß, was ist das Behandlungsziel für die Patienten und Patientinnen und dass man gemeinsam einen Behandlungsplan erstellt, weil wenn jeder am selben Strang zieht und weiß, welches Ziel verfolgt wird, kommt man viel schneller zum Ziel. Und natürlich hat du jede Berufsgruppe eine andere Sicht und ein anderer Blickwinkel. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man einfach die Ressourcen und die Herausforderungen aus verschiedener Sichtweisen sieht. Der eine sieht ein Thema und die andere Person sieht vielleicht ganz ein anderes Thema. Und wenn man das zusammenführt, dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, was funktioniert und was vielleicht eben auch nicht so gut funktioniert und kann für einen Patient oder die Patientin das Beste rausholen. Und durch den Austausch, gerade im Kinderbereich mit Pädagogen, Pädagoginnen, ist total essentiell. Ich sage immer, die Kinder konsumieren die Ergotherapie meistens einmal in der Woche und in der Schule sind sie aber und im Kindergarten fünfmal in der Woche. Also das ist ganz, ganz viel, was Lehrpersonen oder Pädagogen, Pädagoginnen mit den Kindern auch im Kindergarten- und Schulalltag leisten können. Und wenn sie Dinge versuchen zu integrieren, die wir zum Beispiel mit dem Kind in der Ergotherapie erarbeitet haben, dann ist das optimal, weil die eine Stunde, da kriegen die Kinder ganz viel mit, aber damit man wirklich zu einem großen Erfolg kommt, ist wichtig, dass die Eltern noch mitschaffen mit den Kindern, aber eben auch die Lehrperson in der Schule zum Beispiel, weil dann kann ich schon ganz viel Zeit abdecken, wo das Kind immer eine gute Förderung kriegt.
Wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, dass es weitergeht, dass es nicht nur, klar, die kommen einmal in der Woche dann zu dir und machen da die Therapie, aber du hast ja gerade gesagt, es macht Sinn, denn du bist im Alltag auch einzubinden. Gibt es denn da auch konkrete Strategien und Übungen, die du den Kindern mitgibst, die sie im Alltag auch umsetzen können für sie?
Ja, es gibt ganz, ganz viele Strategien und Übungen. Also das ist so individuell, wie die Kinder individuell sind. Also jedes Kind kommt wirklich mit ganz anderen Themen in die Ergotherapie und es gibt leider auch nicht so dieser maßgeschneiderte Plan, dass man sieht, die eine Übung hilft immer. Also das ist wirklich, es gibt nicht das eine Kochrezept, man muss einfach ganz genau schauen, welches Bedürfnis hat das Kind. Und etwas, was ich ganz oft beobachte, gerade bei Kindern, die wirklich schon eine ADHS-Diagnose haben, dass sie oft in der Körperwahrnehmung totale Schwierigkeiten haben. Also ich schaffe dann ganz, ganz viel wahrnehmungszentriert, dass ich versuche, wirklich ihr Körpergespür zu fördern. Ganz oft schaffe ich auch viel mit dem Gleichgewichtssystem, weil man muss sich vorstellen, es hat einen Grund, warum Kinder, die ADHS haben und die vielleicht so diese starke Hyperaktivität haben, warum die ständig rennen, anstatt zu gehen, warum die lieben gerne hüpfen, klettern oder am Stuhl schaukeln, weil sie genau die Reize oft zu wenig kriegen. Und dann sind sie natürlich auf Reizsuche und durch das ständige am Stuhl schaukeln, durch das ständige Klettern und Rennen schaffen sie sich eine Möglichkeit, wie sie sich selber und ihren Körper wahrnehmen und spüren. Und das heißt, ich versuche zum Beispiel gerade mitzugehen, bevor die Hausaufgabensituation kommt oder bevor es in die Schule geht, Bewegungseinheiten machen. Gell? Das können ganz kurze 5 oder 10 Minuten Einheiten sein. Vor dem Hausaufgaben machen 10 Hampelmänner oder 10 Kniebeugen. Man kann dann ganz schön spielerisch das mit der Kinder abarbeiten, einen Bewegungswürfel machen zum Beispiel, und sie dürfen würfeln, welche Bewegung kommt jetzt vor dem Hausaufgaben machen dran. Einfach damit sie in Bewegung sind, damit sie ihrem Bewegungsdrang nachkommen können, und das schafft meistens nachher mehr Kapazität fürs Aufmerksamsein, fürs Lernen, fürs Zuhören und so weiter. Ganz gut sind oft wirklich Aktivitäten, die Muskelarbeit erfordern. Also wenn wir Sport machen, das kennt auch jeder von uns, dass man sich nachher richtig gut fühlt und dass man sich richtig gut spürt und dass man den eigentlich auch danach super gut entspannen kann und so richtig auf Couch oder ins Bett fallen kann. Und so ist es so ein bisschen bei ADHS-Kindern. Wenn man sie wirklich einmal fordert, wo sie Kraft brauchen, wo sie schwere Dinge ziehen können, schieben können, tragen können, dann nennen sie sich gut wahr, und das beruhigt oft, oder das Nervensystem bringt die Kinder oft einfach ein bisschen Aha und schafft mehr Ruhe. Zum Konzentrationsstärken. Ich finde es gerade bei ADHS-Kindern ganz wichtig, dass man die Konzentrationsspannen einfach kurz hebt. Dass man nicht verlangt, dass sie jetzt eine Stunde am Tisch sitzen müssen und eine Stunde lang voll konzentriert schaffen müssen. Das wird nicht funktionieren. Weil man kann aus einem Ferrari kein Fahrrad machen, aber man kann einem Ferrari halt helfen zu bremsen. Und das finde ich eine ganz nette Metapher. Und darum sage ich, dass man sieht, okay, eine 10-Minuten-Insel, man stellt sich einen Timer, 10 Minuten schaffen wir jetzt konzentriert, dann darfst du 5 Minuten Pause machen und dann darfst du mal bewegen und austoben und dann geht es weiter. Aufgabe einfach auch in kleine Schritte zerlegen. Gell? Es geht uns oft so, wenn wir eine Riesenaufgabe, einen Riesenbrocken sahen, fällt es einfach viel schwerer, uns da aufzurappeln und die Motivation zum haben, mit der Aufgabe zum starten. Wenn wir aber sagen, statt Zimmer aufräumen, der erste Schritt ist das Lego in die Kiste, die Bücher ins Regal, dann fällt es viel leichter, das anzupacken. Weil ich habe einfach kleine Schritte, wo ich auch weiß, die kann ich bewältigen. Ganz ein großes Thema ist ja oft bei ADHS-betroffenen Kindern so diese Impulskontrolle, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und das kann man ganz gut mit der kinderspielerischen Üben, mit Stoppspielen, so das bekannte, der bekannte Stopptanz, wenn die Musik stoppt, dann muss man einfrieren, oder Feuerwassersturm, ich muss einfach gut zuhören, was kommt jetzt da und muss mich auch daran erinnern, was muss ich bei Feuer machen, was bei Wasser, was bei Sturm. Also eine Übung habe ich noch, die im Schluss vielleicht gern erwähnen würde, die auch gerade für diese Impulskontrolle ganz gut helfen kann. Kinder mit ADHS profitieren auch ganz, ganz viel von festen Ritualen. Rituale im Alltag geben einfach Sicherheit, und das Gehirn muss sich für weniger entscheiden. Dass man wirklich schaut, in der Früh immer die gleiche Reihenfolge, am Abend eine feste Abendroutine. Dann ist es fürs Kind einfach immer ganz klar, was mache ich in der Früh, was mache ich am Abend, bevor ich ins Bett gehe, und ich muss mich einfach weniger darauf konzentrieren, was ich jetzt eigentlich nacheinander machen muss. Und dann natürlich so Themen wie Dinge immer an einem festen Platz haben, dass es einen festen oder fixen Hausaufgabenplatz gibt. Und dass ich zum Beispiel auch Dinge nicht nur sehe, sondern dass ich es auch mal bildlich darstelle. Weil man ja oft hört, dass Kinder mit ADHS Schwierigkeiten haben, zum Beispiel wie Lese-Rechtschreib-Schwäche und so weiter. Und dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwelche Textpläne zum Lesen, und es kostet ganz viel Anstrengung, und dann kann ich einfach unterstützen, dass ich da diesen Plan auch mit Bildern darstelle. Genau, und ein ganz wichtiger Punkt für mich auch, wirklich den Kindern ausreichend Bewegung und Sport ermöglichen. Also da gibt es wirklich viele Studien, die wirklich einen signifikant positiven Effekt von Sport auf die Aufmerksamkeit und auf die Impulskontrolle zeigen. Und ich finde, ganz spannende Studien zeigen eben vor allem die Auswirkung von Kampfsport auf ADHS-Betroffene Kinder. Und Kampfsport wie Taekwondo wirkt sich einfach extrem positiv aus, vor allem eben auf diese Aufmerksamkeitsleistungen, auf die Impulskontrolle. Also das empfehle ich auch ganz vielen, wenn das Kind offen ist dafür, und meistens sind ADHS-Kinder ganz, ganz offen für verschiedene Sportarten, lieben das, sich zu bewegen und Neues auszuprobieren. Genau.
Gibt es einen Unterschied von den Bedürfnissen von Kindern mit ADHS und Kindern ohne ADHS, beziehungsweise vielleicht auch Kinder ohne Diagnose, wo man es vielleicht auch noch nicht ganz weiß, wo es vielleicht irgendwie ja auch die Möglichkeit gibt, da könnte was da sein? Oder profitieren vielleicht sogar alle Kinder von gewissen Strukturen und so Sachen, die du jetzt sogar da alles genannt hast? Also ist das vielleicht auch Sachen, die eigentlich jedem Kind einen Vorteil bieten können?
Ja, also ich finde, es ist eine ganz gute Frage, und ich finde, jedes Kind profitiert von Strukturen und Routinen im Alltag, unabhängig davon, ob das Kind eine ADHS-Diagnose hat oder nicht. Aber es ist, kann man sagen, für vielleicht Kinder ohne ADHS, ohne Diagnose, sind diese Strukturen, sind diese Strategien hilfreich und unterstützend. Und für ADHS-Kinder sind sie aber oft notwendig und wirklich entlastend. Also das ist vielleicht so der Unterschied, wenn ich eine Treppe mit einem Geländer mir vorstelle, dann kann Kinder ohne ADHS diese Treppe oft auch ohne Geländer uffi, und ein Kind mit ADHS braucht aber vielleicht das Geländer, damit die Treppe überhaupt einmal uffi kommt. Also sie brauchen einfach sicher noch einmal mehr diese Unterstützung von außen, seien das jetzt die Eltern ganz wichtig, die Pädagogen, Pädagoginnen oder eben wir Therapeuten, Therapeutinnen oder die Ärzte und Ärztinnen, ja, damit sie einfach diese Treppe quasi aufgehen kann.
Jetzt, wenn du eh schon Pädagogen, Pädagoginnen erwähnst, wie können diese Personen Kinder mit ADHS besser unterstützen, sei das jetzt in der Schule, sei das im Kindergarten oder in sonst irgendeiner Einrichtung?
Also mir ist schon ganz wichtig eben zum sagen, dass Kinder mit ADHS eben wirklich ganz, ganz oft diese vielen Negativerfahrungen machen, und die hören eben oft, riss die zusammen, jetzt konzentrier dich endlich, und warum kannst du das jetzt nicht, jetzt haben es dir schon 100 Mal erklärt, und es wird es aber wahrscheinlich wohl noch ein 101. Mal erklären, auf diese Weise nicht verstehen. Und was die Kinder aber eigentlich brüchen, ist wirklich Verständnis. Da hilft so, dass man sich halt, es ist verständlich, als Lehrperson kommt man oft auch an die Grenzen und man hat eine ganze Klasse und nicht nur ein Kind zu betreuen, aber dass man mal kurz durchatmet und einmal hinterfragt, was hat das Kind jetzt für ein Bedürfnis? Wie kann ich es jetzt einfach unterstützen, dass das funktioniert, und das passiert oder funktioniert oft mit klarer, ruhiger Ansagen, dass man wirklich die Kinder auch mal lobt für kleine Fortschritte, und dass man versucht, wirklich ruhig und klar zu kommunizieren. Das ist natürlich nicht immer leicht, als Elternteil, wenn man das Gefühl hat, man muss jeden Morgen eben dasselbe 100 Mal erklären. Das ist nicht einfach, da braucht es ganz, ganz viel Durchhaltevermögen, aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, eben mit dem, dass man auch über das Thema aufklärt. Und jetzt gerade, was du angesprochen hast, wie kann man Kinder konkret eben in der Schule unterstützen, da ist auch wichtig, dass man wirklich versucht, einen ganz klaren Stundenrahmen zu machen und der Kinder anzubieten. Dass man wirklich sichtbar in der Klasse den Tagesplan darstellt, was steht heute am Plan, was müssen wir machen, dass man auch diese Rituale, wie da haben, dass man sie auch versucht, für die Klasse zu integrieren. Dass es zum Beispiel immer ein Startritual gibt. Zum Beginn der Stunde macht man immer dasselbe und auch ein Ritual zum Beenden der Stunde. Und dass man Aufgaben auch nicht nur schriftlich oder mündlich erklärt, sondern dass man zum Beispiel eben auch Bildpläne der Kinder zur Verfügung stellt. Dass man Aufgaben zum Beispiel in kleine Schritte zerschneidet. Also dass man sieht, wir lösen jetzt nur mal Aufgabe 1 bis 3. Wir markieren jetzt wichtige Wörter. Das ist wieder das ähnliche Thema wie Aufgaben in Minischritte zerteilen. Dass Kinder einfach nicht diese Riesenaufgabe sahen, sondern dass sie Schritt für Schritt abarbeiten können. Sitzplatz ist auch immer ein großes Thema in der Klasse, was man gut und einfach beeinflussen kann als Lehrperson. Dass man vielleicht schaut, dass das Kind jetzt nicht direkt den Sitzplatz beim Fenster hat, wo natürlich ganz oder viel mehr Ablenkungsfaktoren da sind, sondern ich empfehle oft einen Sitzplatz an der Wand wie in einer Nische. Eine Nische schafft einen geschützteren Rahmen und verhindert, dass einfach zu viele Ablenkungsfaktoren in der Umgebung da sind, dass man unterstützender, positiver Lernpartner neben das Kind hockt und dass man wirklich auch positives Verhalten sichtbar macht, dass man sieht, du hast jetzt gewartet, bis du dran warst, das hast du super gemacht. Also wirklich kleine Schritte auch positiv vorheben, das stärkt und motiviert einfach auch die Kinder. Und dass man ganz in einer klaren und kurzer Sprache mit den Kindern kommuniziert, ganz klare Anweisungen gibt. Gell? Also oft ist es so, wenn man ganz lang erklärt und verschachtelte Sätze spricht, dann ist der erste Teil vom Satz schon gar nicht mehr präsent, sondern das Kind ist schon durch fünf andere Dinge abgelenkt worden. Also wirklich, man fährt meistens gut, wenn man ganz klar und kurze Anweisungen gibt.
Ja, jetzt hast du vor, glaub, drei Fragen haben wir dir, glaube ich, gehört, sind wir über so durch Strategien und Übungen durchgegangen und dann hast du schon kurz erwähnt, du würdest gerne eine Übung ohne am Schluss noch gleich vorstellen, darum auch meine Frage jetzt so zum Schluss. Gibt es da so eine kleine Übung oder kleine Übungen oder einen Tipp, den du gerne Eltern mitgeben möchtest, wo sie direkt ausprobieren können, wo sie direkt umsetzen können?
Ja, eben, ich finde eine ganz nette Übung, die nennt sich eben Fünf-Finger-Atmung, wo das Kind mit der eigenen Hand jeden Finger durchgeht nacheinander und die Übung wird mit der Atmung kombiniert. Wenn ich den Daumen hochgang, atme ich ein. Wenn ich den Daumen runtergang, atme ich aus. Wenn ich den Zeigefinger aufgang, atme ich ein. Wenn ich den Zeigefinger ahegang, atme ich aus. Und das schafft einfach Zeit, gerade eben für so Kinder, die zum Beispiel dazu neigen, eben sehr impulsiv zum Sie, dass ich sage, okay, wir machen jetzt die Fünf-Finger-Atmung und dann entscheiden wir noch einmal, was machen wir jetzt. Und das fördert auch den Fokus auf dem halt, ich fahre auf, atme ein, ich fahre atme aus. Also das ist so eine Übung, wo ich finde, das kann man Eltern und Kinder mitgeben. Das kann man als Elternteil immer wieder brauchen, wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich mit meinen Nerven schon am Ende und man tendiert auch dann dazu, dass man sich vielleicht anders verhaltet, wie man sich gern verhalten würde. Und wenn man sich dann auch sieht, ich nehme jetzt mal den Moment zurück, ich mache mal diese Fünf-Finger-Atmung und wenn ich alle fünf Finger durchgegangen bin, dann überlege ich noch einmal, was mache ich jetzt. Das ist natürlich ganz viel Übungssache und das wird da nicht beim ersten Mal funktionieren, sondern das muss man wirklich oft üben, aber kann eine recht einfache Übung sein, die schon eine gute Wirkung zeigen kann.
Ja, ich glaube, mit der Übung oder dem Tipp können wir den Podcast auch sehr positiv wieder abschließen. Oder vielleicht wollen wir noch kurz auf das eingehen, was wir am Anfang kurz geredet haben, dass du schon gesagt hast, du findest, man soll auch ADHS nicht nur als die Schwächen sehen, sondern auch Stärken, die mit dem Ganzen einhergehen. Vielleicht wollen wir noch mit diesem Positiven den Podcast dann auch abschließen. Was sind denn so, wo siehst du die Stärken, was sind denn die Stärken von Kindern oder generell Personen mit ADHS?
Mhm, ja, also ich finde das Genau, ganz wichtig auch zum Erwähnen, dass es nicht nur Schwierigkeiten und Grenzen bedeutet, diese Diagnose ADHS, sondern es sind oft Kinder, die sind extrem kreativ, die haben einen total gute Ideenreichtum, die sind oft auch ganz begeisterungsfähig für vieles. Also wenn man so die Kinder sieht im Alltag oder auch in der Therapie, das sind oft nicht die Kinder, die man zur Therapie oder zu Dingen motivieren muss, wenn man sie richtig gestaltet, sondern die sind eben sehr, sehr begeisterungsfähig für viele Themen. Die sind oft auch ganz sozial und empathisch und auch sensibel und können oft auch wirklich ganz kreative Lösungen finden. Also das sind wirklich Stärken, die man auch sagen darf und die man wirklich auch nutzen sollte. Also wenn man gerade das die Kinder auch wirklich in der Klasse einmal dazu animiert, hey, was hast denn du da jetzt für eine Lösung oder hast du eine Idee, was können wir als nächstes machen in der Stunde, weil meistens ist es so, wenn die Kinder intrinsisch, also von sich aus für Dinge motiviert sind, dann können sie da oft auch ganz, ganz lang und super konzentriert dran arbeiten und man kann ja versuchen, wirklich diese intrinsische Motivation anzuregen von den Kindern.
Ich glaube nämlich, das ist noch so ein schöner Abschluss für den Podcast, wenn man nochmal so klar sagt, klar, es ist etwas, an dem man arbeiten kann und es auch sinnvoll ist, das Ganze zum Aufarbeiten und Lösungen zu finden, um den Alltag einfacher zu meistern. Aber es gibt auch viele tolle Sachen, die mit diesem Syndrom hergehen, dass es gar nicht unbedingt so eine Art Störung dass es sich gar nicht so sehr als Störung für jemanden nur anfühlen muss, sondern für etwas Tolles, das so super Sachen mitbringt für Mensch und für ein Kind im Speziellen. Genau, sonst sind wir eigentlich auch am Ende von diesem Podcast jetzt angekommen. Liebe Mariana, ich bin sehr dankbar, dass ich heute bei dir da sein dürfen und dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über das Thema zum Sprachen und uns auch so einfühlig in das Thema eingeführt hast.
Dankeschön für das, dass ihr mich eingeladen habt und es hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr über das Thema aufklären haben können und auch ein paar wertvolle Tipps für den einen oder die andere mit dabei war.